Liebe und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lilienliebe, dem bärtigsten Podcast über den SV Darmstadt 98. Toni Seiler und Colin Mahnke sagen Gude und wir haben das Siegerlächeln auf den Lippen, Toni. 1-0 gegen Fürth und meine Herren, war dieser Sieg wichtig. Kerle. Zum Glück ist unser Abstand somit gleich geblieben und wir haben eben schon gesagt, da ist uns schon ein Stein vom Herzen gefallen, so, ne?
Gute Colin, gute da draußen. Ja, absolut. Also man hat es vorher so ein bisschen als Pflichtsieg irgendwie zu Hause, gell, gegen Greuther Fürth gesehen, aber ja, der Spielverlauf, der, ja, ich würde mal sagen, war erste Halbzeit sehr, sehr schwierig. Man hat die Angst, glaube ich, in beide Mannschaften gespürt, dass da keiner verlieren will und beide große Abstiegssorge auch haben. Dementsprechend war es nicht wirklich schön. Zweite Halbzeit war da ein bisschen besser und ja, mit dem Höhepunkt, sage ich mal, das Tor dann von Lidberg, geiler Steckpass. Also ja, sowas wünscht man sich natürlich öfters, gell, aber umso schöner, dass es dann bis hin zum Torerfolg dann geklappt hat und dann auch zu dem 1-0-Sieg gereicht hat zu Hause. Sonst erst in der Tabelle tatsächlich ganz eng gewonnen.
Und den Atem von da hinten, den spüren wir auch so, weil da muss man auch mal Braunschweig ein Kompliment machen, dass die das Spiel drehen gegen Paderborn daheim. Da hätte man, glaube ich, einen guten Betrag kassiert, hätte man das gewettet. Also ne, auch da kann man mal sehen, dass es sich auch lohnen kann, an einem Trainer festzuhalten, ne? Weil der Daniel Scherning ja auch schon mehrfach eigentlich schon fast weg war, also rein vom Gefühl her. Und die sich dann ja da in einer Krisensitzung dafür ausgesprochen haben. Und ich glaube, die Mannschaft hat auch immer an seiner oder auf seiner Seite gehabt. Und dann sowas zu kriegen, hinzukriegen, da muss man auch aus der Ferne mal einen Hut ziehen. Und also wichtig ist, wir haben gewonnen, der Abstand ist gleich geblieben. Und das Tor, was du angesprochen hast, Toni, ich denke, da haben wir gesehen, was Jean-Paul Boetius für uns auch leisten kann. Wir haben es ja schon öfter hier mal gehabt, dass er schon hat aufblitzen lassen, was er für ein unglaublich toller Fußballer ist. Und das hat er jetzt hier wieder gezeigt, weil der Pass, der war halt also wirklich Sahne. Der hat für vieles entschädigt. Ja, und dann in Lidberg. Du hast es echt, glaube letzte und vorletzte Folge ja auch schon gesagt, der Mann ist halt ein Phänomen. Der ist eiskalt und ein Glück macht er den so genial.
Ja, also wir haben es jetzt ein paar Mal hier besprochen, auch wo wir höchstwahrscheinlich stehen würden, wenn wir seine Tore nicht hätten oder die Hälfte davon. Wird es wahrscheinlich deutlich dunkler aussehen. Aber ja, mein Gott, dann wäre auch vielleicht wieder jemand anderes da. Ist alles hypothetisch. Die Frage kann man abschließend nicht klären, aber was außer Frage steht, ist, dass er für uns extrem wichtig ist und dass er halt, so wie du sagst, eiskalt vor dem Tor. Also wenn der seine Chancen kriegt, dann macht er davon ganz, ganz viele rein. Also auch nicht jede, aber sonst wäre er wahrscheinlich auch schon in der Winterpause nicht mehr da gewesen. Und von dem her, ja, bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Ich bin wieder etwas beruhigter. 7 Punkte ist ein vernünftiges Polster. Die Spiele werden weniger. Wobei ich ja relativ früh da keine großen Sorgen hatte, sagen wir es mal so. Also ich war immer davon überzeugt, dass wir unsere Punkte einsammeln und dass es am Ende reicht. Aber nochmal vielleicht ein Wort zu Braunschweig, du hast recht. Das, was die da geleistet haben in Verbindung mit dem Trainer, also Hut ab gegen Paderborn, ist es mit Sicherheit eh schon eklig zu gewinnen, aber wenn du dann noch zurückliegst, dann brauchst schon sehr viel Eier, möchte ich jetzt mal sagen. Und du hast auch richtig angesprochen mit dem Trainer, der mehrfach auf der Kippe stand. Das ist schon eine große Auszeichnung und ist doch auch mal schön im Fußball, wenn es so ein Vertrauen gibt, dass man es dann auch zurückzahlen kann. Und jeder, der schon mal im Sport unterwegs war, der weiß, wie schwer das ist, wenn man in so einem Negativstrudel ist, beziehungsweise hinten drin steht, dann fällt es halt nochmal schwerer und da muss man schon sagen,
ja, gut auf jeden Fall. Ja, und jetzt haben wir die Situation, dass wir 34 Punkte haben, damit Fürth überholt haben, ihr habt euch die Tabelle sicherlich auch schon alle jetzt mehrfach angeguckt nach dem Spieltag. Und ja, ein Platz vor uns steht Hertha BSC mit 35. Da kommen wir natürlich noch drauf zu sprechen, auf unseren nächsten Gegner. Und die jetzt ja pünktlich zu unserem Spiel wieder zu ihrer Form gefunden haben, sozusagen. Sprechen wir gleich noch drüber. Mit einem Blick eben nochmal nach unten in der Tabelle, also Regensburg, die haben jetzt 0-6, ja, auf Deutsch gesagt, auf den Sack gekriegt in Elversberg. 19 Punkte, also da sieht es wirklich duster aus, glaube ich. Man soll nie sagen im Fußball, 50 Cent ins Phrasenschwein, aber die haben jetzt wirklich, glaube ich, auch von der Moral her 6 Spiele noch. Das wird schwer und dann hast du Ulm auf Platz 17 mit 23 Punkten und dann eben Braunschweig punktgleich mit Münster, 27 Punkte. Braunschweig hat das weit schlechtere Torverhältnis. Ja, und dann sind es eben ein 7-Punkte-Puffer auf Fürth und uns. Ja, und Toni, nochmal, also da bin ich so froh, dass wir diese 7 Punkte nach wie vor haben, weil das, ich will es mir gar nicht, ausmalen. Also das ist, glaube ich, dieser berühmte, dreckige Sieg gewesen, den wir so gebraucht haben und den wir, ich habe mich gerade auch mit Kumpels unterhalten darüber, in der Bundesliga-Saison, wir haben ja auch so gut wie nicht gewonnen, aber das sind genau diese dreckigen Siege, die uns in der Bundesliga-Saison gefehlt haben, wo wir, muss man ja auch ehrlich sagen, so oft nah dran waren. Das muss man wirklich sagen. Also ich glaube, wir hatten sicherlich mal 8 Spiele, wo wir mit ein bisschen mehr Glück nicht nur Punkte, sondern auch Siege hätten holen können. Aber das ist rum. Jedenfalls Fakt ist, jetzt haben wir so einen und ich glaube, dass auch das, du musst ja nicht immer 5-1 gewinnen, ne? Und ich glaube, auch so ein Sieg kann dich unheimlich erleichtern und vielleicht sogar beflügeln.
Ja, jeder Sieg tut am Ende gut, gell? Und jetzt war es der dritte Heimsieg in Folge. Glaube, das nächste Spiel in Berlin natürlich kein einfaches. Die haben jetzt irgendwie den Schalter gefunden. Aber auf der anderen Seite, wir waren diese Saison auch immer mal wieder gut, um Aufbauhilfe zu leisten bei Mannschaften, die ewig nichts gewonnen haben. Und im Umkehrschluss haben wir dann gegen Mannschaften, die tabellarisch oder auch so in einer guten Form waren, haben wir dann auch hin und wieder mal ein Bein gestellt. Deswegen, ja, bin ich da jetzt gar nicht so hoffnungslos unterwegs, sage ich mal, dass ich da glaube, dass wir da unter die Räder kommen oder schon vor dem Spiel verloren haben. Ich meine, das ist ein Punkt, was uns trennt am Ende des Tages in der Tabelle. Klar, die aktuelle Form spricht eventuell so ein bisschen mehr für die Hertha, aber auf der anderen Seite haben die natürlich auch daheim wieder den Druck. Die erwarten dann auch was und wir können da in Anführungszeichen befreit aufspielen.
Ja, das stimmt. Das ist jetzt ja auch keine Champions-League-Mannschaft. Das ist ja selbstverständlich. Wir müssen uns da jetzt auch nicht, kleiner machen, als wir sind. Klar ist aber auch, dass die auf jeden Fall ihre Form gefunden haben unter Stefan Leitl. Die haben jetzt zuletzt gute Ergebnisse erzielt, haben 5-1 in Braunschweig gewonnen, dann daheim 3-1 gegen KSC und jetzt 1-0 in Köln. Aber wie gesagt, da kommen wir nochmal ausführlicher drauf zu sprechen. Also wir nehmen dieses 1-0, nehmen wir sehr, sehr gerne mit und da musst du auch, ziehen wir auch den Hut vor unserer Mannschaft, wenn wir schon die Hüte vor anderen ziehen. Ja, es ist einfach schön, dass wir da diese 3 Punkte am Bölle behalten konnten. Plus, du hast eben gesagt, Toni, also 3 Heimsiege am Stück, ne? Also auch da, das ist so eine komische Saison, oder? Also wir haben so krass gute Phasen, 3 Heimsiege in Folge, das hört sich alles top an. Und trotzdem, jetzt müssen wir mit Fraser Hornby mal gucken. Der Arme, der kann einem ja wirklich nur leid tun, unfassbar, immer mit seinen Knöcheln da, dass ihm da wieder einer drauf tritt und bei einer Rettungsaktion und hier und da. Also da können wir wirklich nur Genesungswünsche schicken und hoffentlich wird er fit gegen Hertha. Aber Toni, wenn du nichts mehr zum Spiel gerade dazufügen willst, ich will aufs nächste Spiel danach nämlich kommen, nämlich deinem Länderspiel, was du ja letzte Folge uns schon erzählt hast, gegen die Nationalmannschaft des Vatikan war es am vergangenen Wochenende soweit in Rom. Mit einer, ich glaube, ne, von Matze Knob ja ausgerichteten Freundschaftsspiel mit etlichen Allstars und dir dabei. Wie ist es ausgegangen erstmal?
Ja, tatsächlich haben wir 7-5 verloren. Ich dachte eigentlich, die Vaticanos sind ja etwas blinder, aber man muss zugeben, die haben eine relativ junge Truppe, wahrscheinlich bestehend aus vielen Schweizer Gardisten. Die sind natürlich schnell, wendig und auch technisch teilweise echt gut unterwegs. Und ja, da sind wir dann des Öfteren noch hinterhergelaufen. Als ehemalige Spieler, die dann, ja, hat man doch bei dem einen oder anderen gesehen, auch bei mir, dass man dann auch noch nicht mehr ganz so viel macht und nicht mehr ganz so fit ist und nicht mehr ganz so schnell ist und vielleicht doch das ein oder andere Kilo dann mehr mit sich rumträgt. Aber es war ein unterhaltsames Spiel. Es hat echt Spaß gemacht. Es war eine tolle Kulisse. Wir haben, ja, sage ich mal, auf einer Anhöhe gespielt. Da waren Kunstrasen mit direktem Blick auf den, auf den Petersdom.
Wow.
Also es war schon
gut, echt Toni, toll, man darf natürlich nicht vergessen, die haben Gott auf ihrer Seite gehabt. Das ist klar.
Absolut. Und den Schiedsrichter doch auch hin und wieder mal. Also es gab keine Linienrichter und dementsprechend, ja, war das ein oder andere Tor vielleicht auch ein bisschen abseits verdächtig, aber mein Gott, also da geht es für einen guten Zweck. Und natürlich ist man ehrgeizig und will die Spiele dann am Ende auch gewinnen, aber der gute Mann hat seinen Freitagabend in Anführungszeichen auch geopfert, um so ein Spiel zu pfeifen. Und da muss man mal beide Augen zu
machen. Das ist ja auch, klar, man ist Sportler, man will auch gern immer gewinnen, aber das ist ja eine Erfahrung, die wunderbar ist, ne? Und du hast ja für diejenigen, die letzte Folge nicht oder noch nicht gehört haben, also wer war da so alles dabei? Du hast von Patrick Ovomoyela erzählt, Ailton, Thomas Helmer, glaube ich, auch?
Genau, Thomas Helmer war dabei, Ivan Klasnic,
Kevin Kurani. Der ist doch sicherlich noch fit, oder?
Ja, der sieht auch schon Bäuchlein und so, läuft auch nicht mehr ganz so gern und so viel. Und dann haben wir halt noch ein paar, Allstars, aber einer, der dann doch noch mal ein paar Jahre älter ist, Hansi Müller
war dabei. Das haben wir beim letzten Mal auch, VfB Stuttgart-Legende.
Richtig, ja, der schöne Hansi. Dann waren auch drei Mädels dabei, die Julia Simic hat gespielt, die Carmen Höflin hat gespielt und die Fritzi, die Trainerin gemacht.
Okay.
Und dann haben wir natürlich auch noch ein paar, sage ich mal, Sponsoren dabei gehabt, die dann noch ein paar Minuten gespielt haben. Im Tor war Tim Wiese mit Andi Reinke. So. Es waren schon viele, sage ich mal, Stars aus Zeiten, wo ich teilweise selber noch gespielt habe, aber auch aus Zeiten, die ich dann zum ersten Mal im Fernsehen dann gesehen habe und damals schon begeistert war. Hat echt super.
Wie liebst du dich persönlich? Hast du hängende Spitze gespielt wie früher? Oder?
Nee, ich glaube da, also was heißt, ich glaube nicht, sondern da stellst du keine großen Ansprüche, sondern da in so Benefit-Spielen will gefühlt jeder immer im Sturm spielen und so wenig wie möglich laufen. Und dann dachte ich, komm, wenn ich was kann, dann noch einigermaßen laufen. Dann habe ich meistens eher auf der 6 gespielt oder rechts.
Und wie ging gestellt. Das? Ging okay?
Du, ich habe schon besser gespielt, sagen wir mal so. Nee, das ging schon, aber ich merke das natürlich auch. Wenn du nichts machst, dann fällt es natürlich auch schwer. Und
Man hat ja auch trotzdem, hast ja eben schon gesagt, einen Anspruch an sich selbst natürlich, ne? Da denkt man sich wahrscheinlich, ja Gott, was spiele ich hier für eine Scheiße zusammen im Vergleich zu früher. Aber
absolut. Nee, das ging eigentlich, ist eher so das Thema, okay, wie viel kann ich noch laufen? Wie schnell bin ich noch? Weil alles andere, sage ich mal, ist natürlich auch, das Tempo ist natürlich auch lang nicht so hoch, wie es jetzt früher war. Also da hat man schon noch genügend Zeit. Und wenn man sich dann so ein bisschen konzentriert oder noch Kraft hat, dann passieren in der Regel auch relativ wenige Fehler. Aber wenn man dann halt ins Laufduell muss, dann wird es halt.
Okay. Ja, und wer ist so, wenn wir es schon hatten, wer ist noch so echt richtig gut in Form? Also für die Verhältnisse, sage ich mal. Klasnic, der war ja auch krank, ne?
Tatsächlich fällt mir keiner ein. Also es ist keiner so richtig gut in Form, muss man ganz ehrlich sagen. Beim Ivan Klasnitz ist es ja auch so, dass der ja lange und massive Probleme gesundheitlicher Natur hatte, eine neue Niere brauchte und glaube ich sogar dann am Ende zwei Versuche hatte, bis die Niere dann vom Körper angenommen wurde, und das merkt man ihm natürlich auch an. Also es war einer dabei, der spielt, glaube ich, in der Bayernliga irgendwo, bei uns noch, der relativ jung ist, ein Sohn von einem etwas bekannterer, und der hat natürlich dann, sage ich mal, bei uns etwas geglänzt mit Geschwindigkeit und Fitness, aber sonst muss man ganz ehrlich sagen, wer aus meiner Sicht von den All-Stars, sage ich mal, jetzt so am fittesten war, war der Christian Listersch, okay. Der war dabei noch. Ja, im Mittelfeld, doch, der strahlt ich noch, und klar, technisch natürlich stark, der kann auch noch marschieren. Da würde ich jetzt mal behaupten, dass er, jetzt sage ich mal, aus der älteren Generation dann tatsächlich der Fitteste war am Ende
des Tages. Und wer war hin raus in der dritten Halbzeit, wenn es eine gab? Man weiß ja nicht, ob das da bei den Gottesfürchtigen auch...
doch, außerhalb vom Vatikan darf man dann wieder. Ja. wir haben dann schon ein bisschen Gas gegeben, sagen wir es mal so. Und ich sage mal, der mich von früher vielleicht noch ein bisschen kennt oder meine Geschichten kennt, der weiß, dass ich da natürlich auch nicht als Erstes nach Hause gegangen bin. Da gibt es vielleicht eine kleine Anekdote. Wir waren am Samstagabend dann alle gemeinsam was essen, und hinterher war eben ein Clubbesuch geplant, der auch so stattgefunden hat. Der war nicht nur geplant, sondern hat stattgefunden. Und ich bin dann mit einer anderen Person morgens um 5 aus diesem Lader raus. Und wir wollten ein paar Meter gehen, bis wir dann irgendwann ein Taxi finden. Haben uns dann aber auf dem Weg entschieden, dass wir es durchziehen und bis zum Hotel laufen. Das waren 5 Kilometer. Und dann sind wir praktisch von 5 bis 6 Uhr diese 5 Kilometer.
Auf jeden Fall, da ging es dir auf jeden Fall besser danach, würde ich sagen.
Ja, das hat sportlich auf jeden Fall besser ausgeschaut als beim Spiel, würde ich jetzt mal behaupten.
Ja, du hast das so schön anonym gelassen. Die Person, die soll auch lieber anonym bleiben, ja?
Okay. Ja, die bleibt anonym. Okay. Die bleibt anonym. Aber sie war männlich, sagen wir es mal so, ne, dass da wieder wilde Gerüchte entstehen. Okay.
Wobei ja, da ja auch Gerüchte entstehen. Aber keine früheren Ansibin-Zeiten, sagen wir mal so. Ja. Nee, aber das hört sich doch alles nach einem gelungenen Trip an. Letzte Frage, hatte Matze Knob als Luca Toni auch gespielt? Oder?
Tatsächlich ja, der hat sich dann kurz vor Schluss mit Perücke selbst eingewechselt für die letzten 10 Minuten und hat dann auch tatsächlich noch zum 7-5 Elfmeter verwandelt. Also es war grandios.
Das freut mich sehr, dein erstes Länderspiel, wer weiß, vielleicht folgen ja auch noch ein paar andere. Wie gesagt, das mit der Traditionself im Kosovo, da hältst du uns auf dem Laufenden. Und absolut. Ja, jedenfalls, ich denke, das sagen wir mal, verbuchen wir als gelungenen Ausflug für dich und freuen uns mit dir. Und ich freue mich auf jeden Fall jetzt sehr, Toni. Wir haben nämlich heute mal wieder
Collins Kultstadion.
Es wird ja auch mal wieder Zeit. Wir haben jetzt echt schon lange keine Kultstadien mehr gehabt. Und aber ich meine, mit Hertha BSC vor der Brust, da bleibt uns doch gar nichts anderes übrig, als das Olympiastadion mal auszuwählen. Und Toni, wir freuen uns sehr, dass wir den Stadionsprecher von der Hertha wieder gewinnen konnten, uns ein paar Fragen zu beantworten. Und zwar ist das der Fabian von Wachsmann. Unter anderem, das ist auch ein Team da, aber wir haben jetzt Fabian von Wachsmann, der uns Fragen beantwortet. Ihr kennt das von den anderen Malen, ja, wir haben eigentlich immer die gleichen Fragen oder leicht angepasst, sagen wir mal, gestellt. Ja, und Fabi sagt auf jeden Fall erstmal Gude.
Hallo Toni, hallo Colin, hallo Lilienfans, einen wunderschönen guten Tag aus dem sonnigen Berlin.
Ja, ich finde, da hört man schon, der Mann versteht was von seinem Fach, dem hört man jetzt schon gerne zu. Und ja, bevor wir haben bei Instagram ja auch wieder gefragt, wie ihr das Olympiastadion bewertet. Toni, du gibst dann auch deine Bewertung ab, ich auch. Und dann gucken wir mal, wo sich das Olympiastadion in unserem bisherigen Ranking so einreiht. Ich bin jedenfalls, freue ich mich schon sehr auf unser Auswärtsspiel da. Und die erste Frage an den Fabi ist, ja, was liebst du denn besonders am Berliner Olympiastadion?
Zuallererst natürlich, dass es das Heimstadion von Hertha BSC ist. Dann, dass ich da seit 30 Jahren die Spiele von Hertha BSC am Mikro begleite. Wow. Und vor allen Dingen aber, dass es, ich glaube, das vielseitigste Stadion auf der ganzen Welt ist. Das geht los mit der Geschichte, wann ist es erbaut worden von den Nationalsozialisten, für welchen Zweck, für die Olympischen Spiele 36. Das Ganze in 18 Monaten, um der Welt zu zeigen, wie überlegen das Deutsche Reich dem Rest der Welt ist. Und das Ganze auch noch zu den Friedensspielen, Olympia, die Jugend der Welt trifft sich. Also allein das ist schon eine ganz besondere Geschichte. Aber auch was in diesem Stadion alles passiert ist. 4 Goldmedaillen für Jesse Owens, 36 bei Olympia. 2 Weltrekorde von Usain Bolt, über 100 Meter, 200 Meter, die bestehen immer noch. All die Konzerte, die Rolling Stones, U2, Bruce Springsteen, wer alles in diesem Stadion gespielt hat. Dazu kommt die Weltmeisterschaft, Italien gegen Frankreich. Dazu kommt die Europameisterschaft, Spanien gegen England, das Finale. Also was dieses Stadion alles gesehen hat, plus die ganzen DFB-Pokalfinals, das ist schon einzigartig, zusammen mit der Architektur, zusammen mit der Geschichte, die immer mit beachtet werden muss. Und natürlich die ganzen sportlichen Highlights, das gibt es, glaube ich, auf der Welt so kein zweites Mal.
Wow, krass, das so zusammengefasst zu hören, oder?
Ja, absolut. Ja, das hat man gar nicht so auf dem Schirm, gell? Alles. Also klar ist natürlich immer Austragungsort fürs DFB-Pokalfinale. Mhm. Aber dass da dann am Ende des Tages so viel passiert ist, das hat man dann nicht sofort auf dem Schirm.
Ja, ist halt auch so eigentlich so gut gewesen damals, 36 Olympische Spiele schon unter Nazi-Regime. Naja, und Jesse Owens zeigt gefühlt den Mittelfinger als schwarzer Sportler, der da abräumt, ja. Das ist allein schon irgendwie was sehr Gutes. Ja, und ich finde es genial, das mal so aufgezählt zu hören. Also Respekt, krass. Und dann die nächste Frage an den Fabian. Was ist denn dein liebstes Ritual an einem Spieltag?
Am allerliebsten mag ich es, einfach ganz früh ins Stadion zu kommen, wenn es noch wirklich leer ist, wenn noch so ein bisschen die letzten Aufbauarbeiten laufen, mich hinzusetzen und dann die Atmosphäre wirken zu lassen, von diesem riesengroßen Stadion, in das 75.000 Menschen reinpassen und dann langsam mitzubekommen, wie alles losgeht, wie sich die Ränge füllen, wie es immer geschäftiger wird um die Trainerbänke herum, wie dann irgendwann die Mannschaften rauskommen, um sich den Rasen anzugucken. Also diese Entwicklung, das zu erleben, ist besonders. Und ich kann allen Fans, die zum Auswärtsspiel von Darmstadt 98 bei Hertha BSC kommen, nur raten, kommt früh ins Stadion und schaut euch das mal an. Das ist schon einmalig.
Ja, das finde ich, das gilt schon für alle Stadien, definitiv. Aber das ist schon eine richtig, richtig coole Sache. Auch da, das so zu hören, finde ich, Toni, oder?
Absolut, ja. Wir haben ja jetzt, sage ich mal in Anführungszeichen, nicht ganz so viele Riesenkessel in Deutschland.
Ja.
Ja, kurz Olympiastadion Berlin natürlich dazu. Vielleicht nochmal kurz den Schwenk nach Rom in Vatikan oder besser gesagt nach Rom. Wir waren ja am Sonntag noch bei AS Rom gegen Juventus im Stadion.
Ach.
Ein Serie A-Spiel geguckt, war auch mein allererstes. Und Stadio Olimpico hat knapp über 70.000 fast an Zuschauern und ich finde es schon geil, wenn du einer von denen bist, die da im Stadion sitzen und du da ins Weite rundschaust und diese Masse einfach. Klar wird die Hertha jetzt kein ausverkauftes Stadion am Wochenende haben, aber trotzdem ist es beeindruckend, dann so einen Riesenkessel einfach mal zu sehen von innen.
Total, total. Ja, und das finde ich ja auch immer schön. Gut, der Fabi hat eben schon ein paar Insider-Infos in Anführungsstrichen ja uns nochmal zusammengefasst, also Insider in Anführungsstrichen. Aber was ist denn seine Lieblingsanekdote oder seine Lieblingsstory, die wir vielleicht noch nicht kennen?
Oh, es gibt wirklich viele Anekdoten. Ich erzähle mal eine, die vielleicht mit so einem kleinen Augenzwinkern erklärt, warum Hertha in dieser Saison keine ganz so gute Saison hat. Bei der EM im vergangenen Jahr gab es 6 Spiele, also 6 Europameisterschaftsspiele im Olympiastadion. Und keine einzige Mannschaft, die in der Kabine von Hertha BSC untergebracht war, hat ihr Spiel gewonnen. 6 Mal hat die Mannschaft, die bei Hertha in der Kabine war, verloren. Vielleicht liegt ja ein kleiner Fluch auf der Kabine.
Ja, auch. Das finde ich auch cool. So ein Klugscheißerwissen sozusagen.
Ja. Hoffentlich liegt der Fluch am Wochenende auch noch da in der Kabine.
Ja, das wäre auf jeden Fall gut, ne? Ja. Wir machen direkt weiter. Wo ist denn dein Lieblingsplatz im Olympiastadion?
Mein Lieblingsplatz im Stadion ist natürlich ganz klar mein eigener Platz. Zwischen den Trainerbänken an der Mittellinie ungefähr auf der blauen Laufbahn. Und da die meisten Menschen da ja gar nicht hinkommen, kann ich nur sagen, eigentlich sind alle Plätze in diesem Stadion ganz gut. Man mag es gar nicht glauben. Ja, man ist natürlich weiter weg als in allen anderen Stadien, vor allen Dingen als in den ganzen reinen Fußballarenen. Aber man sieht von überall ganz gut. Einzige Ausnahme sind die Plätze, die im Oberring hinter den Pfeilern sind. Die sind nicht so geil.
Die sind nicht so geil. Da kommt so ein bisschen der Berliner durch, ne? Das ist dann nicht so geil. Ich liebe diesen Dialekt. Ich finde das gut.
Ich auch, ey.
Ja. Ja, und das natürlich, klar, wer das schon mal hatte, irgendwie nicht so, ne, so mehr oder weniger hinter so einem oder im Sichtfeld so einen Pfosten da zu haben, das ist natürlich schon, naja, das gibt Abzüge in der B-Note, ne? Das ist natürlich, aber immerhin sind die meist als eingeschränkte Sicht oder so markiert, wenigstens das, ne? Ja. Gut, 2 Fragen haben wir noch, natürlich. Also, wo siehst du die Lilien, beziehungsweise wie ist denn unser Verein so bei der Hertha gesehen?
Na, ich sag mal so, wenn Eintracht Frankfurt gegen Darmstadt 98 spielt, sind wir für Darmstadt. Da yes. Könnt ihr euch sicher sein. Und ansonsten würde ich schon sagen, wird der Verein als das gesehen, was er ist, als ein Traditionsverein, der dazugehört einfach. Ja, egal in welcher der Profiligen, aber Darmstadt 98 gehört schon dazu.
Das finde ich gut. Da können wir nichts gegen sagen, oder?
Naja, also wir sind ja, ich meine, was haben wir für eine Erwartungshaltung? Ich glaube jetzt nicht, dass jeder Hertha-Fan am Ende Darmstadt-Fan ist.
Nee.
Logischerweise.
Aber Respekt, das finde ich gut.
Ja.
Respekt.
Wenn wir ne? schon mal, richtig, wenn wir schon mal für die gegen die Eintracht und für Darmstadt ist, haben wir schon viel erreicht.
Ja, so sieht's aus und dass wir eben als Traditionsverein wahrgenommen, respektiert werden. Ich meine, man muss ja nur mal die ewige Tabelle der zweiten Liga angucken. Das sagt ja schon vieles aus. Und ja, und dann hinten raus, ich meine, es geht nach Berlin. Also, Fabi, wo müssen wir in Berlin unbedingt einen Döner essen am Wochenende?
An eurer Stelle würde ich überhaupt keinen Döner in Berlin essen, das ist eh viel zu teuer. Mein Tipp wäre Currywurst, da wäre meine erste Wahl Krasselt in Steglitz am Steglitzer Damm. Das ist ziemlich weit weg vom Stadion, deswegen auch noch ein stadionnaher Tipp. Auf der Olympiabrücke Richtung Osttor, da gibt's eine wirklich gute Currywurst. Und ansonsten, wenn es unbedingt Döner sein muss, dann in der Laubacher Straße in Friedenau, Kailon, Superdöner.
Ich glaube, vielleicht gibt es sogar Leute, die alle 3 ausprobieren jetzt am Wochenende. Vielen, vielen Dank. Also man soll ja nicht sagen, dass Lilienliebe hier kein praktisch angehauchter und praktisch veranlagter Podcast ist, ja.
Ja, Wahnsinn, ey. Das sind ja jetzt 3 Restaurant-Tipps oder Imbissbuden-Tipps gewesen. Bin ich mal gespannt, wer nachher wo war, sagen wir es mal so.
Ja, ihr könnt uns ja, das macht mal. Wirklich, denkt mal dran, wenn ihr jetzt noch nicht 8 Bier im Kopf habt, verlinkt mal Lilien Insight am Wochenende, wenn ihr eins von den 3 oder vielleicht sogar 2 oder sogar 3 von 3 ausprobiert. Dann verlinkt mich bei Instagram mal oder an Toni auch, uns beide, und dann können wir das schön teilen. Mal gucken, wer es macht. Denkt doch mal dran, würde uns freuen. Genauso auch wie hier der Hinweis, bewertet uns doch gerne bei Spotify und bei Apple Podcasts und so weiter. Denn das hilft uns einfach immer ungemein, wenn wir gute Bewertungen und auch schöne Kommentare haben. Das haben wir schon lange nicht mehr gesagt. Wir haben auch schon lange keine mehr bekommen. Ja, also da wären wir auch froh drüber.
Toni. Jetzt Ostern, das wäre doch ein schönes Ostergeschenk
für uns. Ah, ganz genau. Jetzt kommen wir also mal zur Bewertung. Wir wollen natürlich zuallererst nochmal vielen, vielen Dank Fabi sagen und auch Grüße an den Udo und den Jens. Das sind die anderen drei. Insgesamt sind es drei Stadionsprecher bei der Hertha. Und liebe Grüße an euch drei. Und genau, vielen Dank für die Vermittlung und dass du mitgemacht hast, Fabi vor allem. So, und jetzt kommen wir erstmal zu eurer Bewertung. Und das ist richtig, richtig zwiegespalten, sagen wir mal, weil es doch einige gibt, die sagen, naja, es ist schon echt geil, aber naja, man muss schon ehrlich sein, dass die Laufbahn stört, dass es wirklich weit weg ist. Und das ist also schon das Argument, was am häufigsten kommt. Haben auch echt einige mitgemacht. Aber zum Beispiel Tioshare 73, das ist der Nickname. Ne, man ist leider zu weit weg vom Geschehen und hat weite Wege zurückzulegen. Aber umgekehrt sagt der Seppo zum Beispiel sogar, ich habe natürlich nur 10 von 10, aber er sagt 11 von 10, historisch, modern, ohne Scham verloren zu haben. Stimmung kann richtig gut sein. Und dann der Daniel schreibt eine 10 von 10 wegen historischen Spielen und unserem Klassenerhalt natürlich. Das kommt natürlich auch noch dazu. Und sonst gibt es auch mal eine 4, aber auch einige 9,5er. Einfach legendäres Stadion, das alte und das neue Flair, einfach geil von Felix. Also ihr seht, da ist die Spanne doch weit. Also 4 von sozusagen 11 von 10, ja, ist natürlich nur als 10 gewertet. Und das ist von euch aus, aber insgesamt tatsächlich, weil es doch so hin und her gewabert hat, eine 7,1, Toni, zum Vergleich. Wir hatten zum Beispiel, also von unseren Hörerinnen und Hörern jetzt, die Bremer Brücke zum Beispiel war 8,2 bei euch, Ruhrstadion 8,4, Rhein-Energiestadion 8,7, Ludwigspark 7,9, Kaiserlinde 5,1. Also da merkt man doch die Vierer und die Sechser, ne? Also krass. Also wir halten fest 7,1. Toni, was gibst du? Von 1 das Schlechteste bis 10 das Beste?
Tatsächlich finde ich das Stadion echt richtig, richtig schön. Also es wurde gerade natürlich auch in Facette beschrieben. Tradition und trotzdem Moderne irgendwie in einem. Ich stehe ja auch so ein bisschen eher auf die traditionellen Stadien und ich gebe für das Olympiastadion aus auch nur dem einfachen Grund, dass man etwas weiter weg ist durch die Tartanbahn, einen kleinen Abzug von einem halben Punkt und gebe eine 9,5.
Wow.
Weil man auch sagen muss, vor ein paar Jahren hatten wir auch noch eine Tartanbahn außenrum und waren trotzdem super begeistert von unserem Stadion. Dass das in Berlin wahrscheinlich nicht ganz so schnell auch so umsetze.
Ja.
Dennoch finde ich, es ist ein tolles Stadion mit einer tollen Stimmung, wenn die da aufkommt. Von dem her von mir eine 9,5.
Ja, sehr gut. Das nehmen wir auf. Und Toni, ich kann es nicht anders sagen. Also zum Vergleich, Toni, du hast bei der Bremer Brücke hast du eine 9,5 gegeben, ne? Weil das ist ja, glaube ich, für dich eins der von den alten, kleineren Stadien, eins mit dem größten Charme. Ruhrstadion hast du eine 9, Rheinenergie eine 7, Ludwigspark eine 6 und Kaiserlinde eine 4,5. Ja, also nahe vor Bestwert. Und ich muss es einfach sagen, ich muss mich anschließen, tatsächlich, weil ich finde, das ist so besonders, dieses Stadion. Es ist wirklich so unglaublich einzigartig mit der Historie dabei. Ich gebe auch den Abzug für die Sicht und die langen Wege, ja, ja. Aber dass wir da auch unseren Klassenerhalt gefeiert haben, den bislang größten Erfolg in unserer Vereinsgeschichte, das muss man einfach nochmal betonen. Das sind so krasse Erinnerungen, dieser wunderbare Tag. Ich glaube, das war irgendein Feiertagswochenende auch noch damals, Himmelfahrt, meine ich, oder sowas, 2015, als wir da den Klassenerhalt klar gemacht haben. Dieses Spiel gedreht, Gondorf und Wagner, ich glaube gedreht, oder? Wir haben hinten gelegen, ja, ja. Ich glaube, so war's. Und dann bei bestem Wetter mit, glaube ich, dem größten Auswärtsblock, den Darmstadt 98 jemals hatte bis zu diesem Zeitpunkt, mit, keine Ahnung, 7000 Leuten oder was wir da waren, das war ja unfassbar. Und wir diesen Bundesliga-Klassenerhalt da klar gemacht haben, also da ist die persönliche Erinnerung eben noch dabei. Deswegen auch eine 9,5. Ich zum Vergleich, ich hatte bei der Bremer Brücke eine 8,5, Ruhrstadion eine 8, Rheinenergiestadion eine 9, Ludwigspark eine 7 und Kaiserlinde 5,5. Also das ist bislang die beste Bewertung, die ich vergeben habe, Toni, fürs Olympiastadion. Und wenn wir jetzt die 7,1 von euch, wir sind weitaus positiver am Olympiastadion gesinnt im Vergleich, beide eine 9,5. Wenn wir das jetzt addieren durch 3, da kommen wir raus bei einer 8,7. Und Toni, das wird dich freuen, weil das genau die gleiche Bewertung wie die Bremer Brücke. Und tatsächlich ist das jetzt der geteilte Platz 1. Und da müssen wir also auch Props an die Osnabrücker. Ja, also sich den bislang ersten Platz mit dem Olympiastadion zu teilen. Natürlich, dann sieht man mal, wie weitläufig einfach Stadien sein können und Begeisterung für Stadien. Unterschied wie Tag und Nacht, die beiden Stadien, und trotzdem, finde ich, haben sie ihre Berechtigung bislang gleich auf Platz 1 zu liegen in unserem Ranking.
Absolut. Nee, ich find beide geil, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja. Ja, also richtig cool, dass das wieder so geklappt hat. Ich liebe diese Kategorie einfach, Kultstadion, wenn man da so richtig eintaucht, und das macht jetzt umso mehr nochmal Bock auf unser Spiel bei der Hertha am Samstag. Und Toni, da gucken wir jetzt nochmal aufs Sportliche, und ich bin gespannt, was du sagst. Wir haben es eben schon angesprochen, das ist jetzt keine Übermannschaft, wir steigen da wieder ein. Das ist aber auch eine sehr gute Zweitligamannschaft. Auch da, wenn man sich den Kader anguckt, also da ein Toni Leistner, der ehrlicherweise, der könnte ja auch Wrestler sein, das ist ein richtiger Kapitän da hinten. Und dann so Leute wie Cuisance, Diego Demme, der bei Neapel in der Serie A gespielt hat, Masa und so weiter und so weiter, Florian Niederlechner, und eben Fabian Reese, Derry Scherhand. Also das ist alles sehr, sehr gut. Und jetzt mit Stefan Leitl den Turnaround geschafft, meiner Meinung nach. Toni, was glaubst du? Was wird das?
Allein von den Spielern, die du jetzt aufgezählt hast, fragt man sich eigentlich, warum die in Anführungszeichen dann am Ende so eine schlechte Platzierung haben. Die könnten wahrscheinlich deutlich weiter oben stehen. Haben sich auch teilweise noch vor Wochen in Elversberg ebenso scheiße präsentiert, wie wir das damals gemacht haben.
Ja.
Aber es scheint jetzt irgendwie der Zugang da zu sein, der Schalter umgelegt zu sein. Meiner Meinung nach auch sehr viel zusammenhängend eben mit Fabian Reese, der aus meiner Sicht der beste Zweitligaspieler ist. Also ja, auch wenn er diese Saison lang verletzt war und noch nicht so viele Tore hat, kann man vielleicht jetzt nur nicht nur immer auf die Statistik schauen, weil sonst müssen wir natürlich auch unseren Littberg mit dazu nehmen. Aber das ist einfach ein Gesamtpaket. Also das ist kein Steher, das ist einer, der mitspielt, der Technik hat, der einen unfassbaren Abschluss hat, der eine unfassbare Geschwindigkeit hat, der eine Körperlichkeit hat. Also der hat einfach das Gesamtpaket, was es ausmacht, nachher in der zweiten.
Auch, ne? Die Mentalität auch.
Ja. Was ihn eigentlich dazu berechtigt oder warum er sich fragt, warum er in der zweiten Liga ist. Aber ich glaube, das wird sich auch bald ändern. Deswegen wird es, glaube ich, ein sehr unangenehmes Spiel, auch aus dem Grund, weil wir natürlich irgendwie mit drei Heimsiegen in Anführungszeichen kommen, mit einem Sieg jetzt gegen Fürth kommen. Aber wenn man ehrlich ist, war jetzt von den letzten, sage ich mal, 6 Spielen, Ausnahme vielleicht das Spiel gegen KSC, war halt auch sehr, sehr viel Luft nach oben und relativ wenig Selbstvertrauen. Deswegen glaube ich, dass es unheimlich schwer wird. Und ich setze trotzdem meine Darmstadt 98-Brille auf bei meinem Tipp und glaube, dass es ein 1-1 wird.
Kerle Toni, das ist mein Tipp. Ich bin auch mehr als zufrieden, wenn wir da einen Punkt mitnehmen. Weil ich habe das Spiel im Fernsehen gesehen, als die da jetzt in Köln gewonnen haben. Und das war echt ein guter Auftritt über weite Strecken dieses Spiels. Und wir wissen, wie gut Köln ist. Und da musst du erstmal gewinnen. Und ich habe vorhin die bislang gute Phase, jetzt, die sie jetzt haben, auch angesprochen. Also ich will uns nicht kleiner machen, als wir sind. Wenn wir es nur annähernd hinkriegen, ja, so eine Form und Selbstvertrauen hinzukriegen. Ich meine, wir haben ja auch das Hinspiel gewonnen, ja, das mehr als verdient. Und auch andere Leistungen gezeigt, die total Mut machen. Wenn wir da nur annähernd rankommen, da mache ich mir gar keine Gedanken, ne? Nur im Moment muss man gucken, wie ist die aktuelle Form, wie ist das Selbstvertrauen. Und mit diesem Stadion im Hintergrund, wir sind auswärts und da wäre ich schon mit dem Punkt zufrieden, den wir mitnehmen. Und dann kannst du dich auf das nächste Heimspiel konzentrieren. Aber deswegen sage ich auch 1-1, aber wie immer, was mehr kommt, nehmen wir gerne mit.
Absolut, da bin ich auch dafür. Aber ja, man muss am Ende des Tages so ein Stück weit auch realistisch bleiben, gell? Und dann ist 1-1, glaube ich, noch ein ordentlicher Tipp.
Absolut, absolut. Toni, vielen Dank für diese ordentliche Folge. Das hat wieder viel Spaß gemacht und ja, ich kann es wiederholen. Also dank unserer Kultstadion-Kategorie, die jetzt ja genau auch gepasst hat mit unserem nächsten Auswärtsspiel. Ich habe noch viel mehr Bock als vorher. Vielen Dank nochmal an den Fabian, das war ganz toll. Und wie gesagt, denkt doch mal dran an die Verlinkungen. Noch eine Sache, die wir letzte Folge ja auch ganz zu Beginn angesprochen haben, jetzt kommt sie ganz am Schluss. Die Beerdigung vom Flo, vom Rolling Flo, war heute. Wir nehmen an einem Dienstag auf. Ich war da, wie auch andere Vereinsvertreter aus, wurden auch vom Verein Kränze niedergelegt. Und ich habe auch ein paar Worte noch gesprochen, auch im Namen der ganzen Lilienfamilie. Und ich kann euch nur sagen, wenn sowas überhaupt irgendwie schön sein kann, so ein Anlass. Es war den Umständen entsprechend schön, auch sehr traurig, aber ich denke, dem Anlass angemessen, und es waren ganz viele Lilien-Fans auch da und die Lilien waren allgegenwärtig. Und ich habe im Namen der ganzen Lilien-Familie quasi Danke gesagt, wie wir schon in der vergangenen Folge auch hier. Und genau, das wollte ich auch nochmal mit auf den Weg geben. Und Toni, dann freue ich mich auf unsere nächste Folge und wir wünschen euch allen noch eine schöne Restwoche und kommt nur gut nach Berlin. Da sehen wir uns.
Danke nochmal, Fabi, für deine Worte, für dein Teilnehmen an unserem Podcast mit dem Berliner Olympiastadion. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Viel Spaß in Berlin. Gebt ordentlich Gas. Nutzt die Tipps aus, die ihr hier aufgeschnappt habt. Wie gesagt, verlinkt uns gern. Und ja, habt eine schöne Woche, bleibt alle gesund. Bis nächste Woche.
Macht's gut. Tschö.
Wiederhören.